Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Politik und Pop in den USA spielen bei uns jetzt zusammen oder vielleicht crashen sie auch aufeinander. Das werden wir sehen und Christian Wertschulte wird das für uns einordnen. Hallo.
Hallo.
Der Anlass ist ja kein geringerer als Barack Obama. Was hat er getan?
Ja, der hat eine Playlist veröffentlicht mit verschiedenen Songs, von denen er sagt, dass das die Songs sind, die er und Michelle den Sommer über gehört haben. Und die Playlist ist veröffentlicht auf Spotify.
Was steht drauf?
Ja, das ist musikalisch relativ weit. Es gibt einerseits Hip-Hop, also Drake ist zum Beispiel vertreten. Es gibt Soul, es gibt Jazz. Aber es gibt auch eher so, naja, man nennt das, glaube ich, Adult-Oriented Rock. Also sowas wie Steely Dan oder die Rolling Stones. Die Playlist ist aber dominiert von afroamerikanischen Künstlern. Das sind teilweise welche, mit denen die Obamas befreundet sind. Also Jay-Z und Beyoncé sind zum Beispiel drauf. Es sind aber auch welche, die im Weißen Haus aufgetreten sind. Zum Beispiel John Legend. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, das ist Reggaeton.
El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. Dector aprendí la sabrosura.
Das sind Rosalía aus Spanien und J Balvin aus Kolumbien, wirklich zwei der größten Stars im Latino-Genre. Und das ist natürlich so ein Zeichen, dass die beiden auf der Playlist dabei sind, ein Zeichen in Richtung Latino-Community. Das ist ja die Community, die von Trump gerade besonders scharf attackiert wird. Und Obama sagt, ihr gehört dazu, ihr seid Teil der USA. Und dann gibt es noch eine Musikerin, die ist mir besonders aufgefallen, das ist Lizzo.
Yeah!
Lizzo mit Juice. Lizzo macht ja R&B und tritt besonders so als körperpositive Künstlerin auf. Das heißt, sie geht wirklich mit ihren Funden wuchern. Die ist auf der Playlist der Obamas, genauso auch Lil Nas X mit seinem Hit Old Town Road. Der hat ja nicht nur Country und Rap zusammengebracht, sondern sich auch wirklich noch so ganz beiläufig geoutet, was ja auch ein Novum ist. Nicht nur für Hip-Hop, sondern auch für die eher konservative Country-Community. Und das heißt, auch die LGBTIQ-Minderheiten, die sind auf dieser Playlist vertreten.
Zu Lizzo möchte ich nochmal ergänzen. Yeah. Und mich natürlich dann auch fragen, warum macht Obama das? Will er uns zeigen, ey, guck mal, was für ein cooler Typ ich bin mit dieser Playlist? Was könnte er uns sagen wollen?
Ja, ich glaube, es geht einerseits darum, klar, ich höre Musik, ich wie alle anderen auch, und zwar höre ich Popmusik und nicht irgendwie Hochkultur. Andererseits geht es, glaube ich, auch so ein bisschen darum, sich als so eine Art ideeller Gesamtamerikaner zu präsentieren. Also, dass man wirklich versucht, alle Differenzen der amerikanischen Bevölkerung abbildet. Und das ist dann natürlich im Kontrast zu Donald Trump, der ja wirklich sehr stark dafür steht, die Nöte der weißen Amerikaner, also Nöte in Anführungszeichen, zu vertreten. Das Ganze ist aber dann auch ein bisschen idealistisch, denn es fehlt ja ein Sound und das ist der Sound, der im Moment die Charts dominiert. Das ist Trap, ein Hip-Hop-Genre, was eigentlich aus Atlanta kommt, mit sehr minimalistischen, harten Beats und tiefen Bässen. Und in den Texten geht es dann oft um Drogen, es geht um Autos, es geht sehr explizit um Sex. Also wirklich so Hip-Hop, der auch, naja, die materialistische und teilweise auch so eher dunkle Seite der USA verkörpert.
Ich meine, vielleicht hat der ja Platz bei anderen US-Demokraten, weil da haben ja auch jetzt sehr viele Playlists veröffentlicht, die gerne Präsidentin bzw. Präsident werden wollen. Was sind das für Playlists?
Ja, das sind Playlists, die eigentlich immer dazu dienen, so ein bisschen diese Persönlichkeit, die die Kandidaten für sich erfunden haben, zu unterstreichen. Also zum Beispiel Elizabeth Warren, das ist ja so eine sozialdemokratisch sehr bodenständig auftretende Politikerin, die lässt zum Beispiel 9to5 und Dolly Parton immer auf ihren Veranstaltungen laufen und will natürlich sagen, ich arbeite hart, ich kenne die Nöte der weißen Arbeiterklasse. Es gibt Kamala Harris, Afroamerikanerin aus Kalifornien, eine Juristin, kommt aus dem Akademikerhaushalt, war auch Generalstaatsanwältin, also wirklich so die afroamerikanische Aufsteigerin. Die hat so Golden Era Hip-Hop aus den 90ern auf ihrer Playlist veröffentlicht, also Künstler wie A Tribe Called Quest. Und das ist ja wirklich eine Zeit, wo so schwarze Popkultur auch so eine Art alternatives Bildungsbürgertum verkörpert hat. Und die will wirklich sagen, schaut her, mein Musikgeschmack unterstreicht sozusagen meine Ambitionen. Beto O'Rourke aus Texas ist auch ein interessanter Fall. Der hat 2 Jahre lang in einer nicht sonderlich erfolgreichen Punkband gespielt und geht jetzt aber damit hausieren. Er sagt nämlich, dass die Werte vom Punk, also Do-It-Yourself, Selbstorganisation und Autonomie, dass das Werte sind, die er in die amerikanische Politik bringen will. Und er hat dann natürlich auch die Ramones auf seiner Playlist. Der interessanteste Fall ist aber Bernie Sanders. Der hat wirklich nur alte weiße Männer auf der Playlist, zum Beispiel sowas wie Simon & Garfunkel. ist aber interessanterweise der Kandidat, der am meisten Unterstützung von Popmusikern hat. Er hat ja vor ein paar Wochen ein gemeinsames Video mit Cardi B veröffentlicht. Cardi B im Moment die größere Rapperin der USA. Und auch eine Person, die wirklich aus so ja wirklich schwierigen Verhältnissen kommt. Sie kommt aus einer armen Latino-Community. Ihre Eltern haben sich zerstritten. Sie ist bei der Großmutter aufgewachsen. Sie war dann Gangmitglied und hat, bevor sie Popstar wurde, als Tripperin gearbeitet. Und sie sagt, ich unterstütze Sanders, weil er sich immer für Leute wie mich eingesetzt hat. Da geht es dann gar nicht mehr um Pop oder um irgendwie Stilisierung, sondern es geht wirklich um Sozialpolitik.
Also das heißt, der Sanders knallt rein mit seiner Playlist, auch wenn er nur seinesgleichen draufstehen hat. Aber gelingt das jetzt unterm Strich auch bei den anderen? Gelingt es, sich bei der Popkultur, bei der Popmusik zu bedienen und wirklich was draus zu machen, Leute zu erreichen und so ein Image zu kreieren?
Bei Obama hat das ja sehr gut funktioniert. Er ist ja angetreten unter dem Slogan Change. Und dann hat er Beyoncé und Aretha Franklin bei seiner Amtseinführung auftreten lassen. Er hat dann Konzerte im Weißen Haus geben lassen von Leuten wie John Lee Hooker oder Stevie Wonder. Und das hat insofern gut funktioniert, weil das so ein bisschen über die politischen Enttäuschungen seiner Amtszeit hinweggeholfen hat. Also, dass er nichts zur Reform des Finanzsektors beigetragen hat oder auch das Völkerrecht widrige Gefängnis in Guantanamo nicht geschlossen hat. Das, glaube ich, aber hat nur bei Obama funktioniert. Und zwar in dem Hinblick, dass es ihn auch für seine Postpräsidentschaftszeit vorbereitet hat. Obama hat jetzt eine Medienproduktionsfirma. Sie produziert für Netflix. Er produziert Podcasts für Spotify. Und da haben diese guten Beziehungen, die er zum Showgeschäft aufgebaut hat, wirklich geholfen, seine Karriere dann nach der Präsidentschaft weiterzubringen. Ob das aber was ist, was auch politisch funktioniert, ob das was ist, was für die Demokraten im nächsten Wahlkampf funktioniert, das ist die Frage, die sich die Demokraten jetzt wirklich stellen müssen. Wollen sie sozusagen Obama 2.0 haben, also einen guten Showman, der aber politisch nicht so viel bewegt? Oder müssen sie wirklich die Taktik fahren, wir müssen wieder mehr Politik wagen? Könnte das nicht eventuell erfolgreicher sein? Denn was man nicht vergessen muss, ein guter Showman, das ist Donald Trump auch. Und da muss man erstmal einen finden, der es gegen den aufnehmen kann.
Understanding, Mr. President, as a Lizzo-Fan oder auch US-Politik, US-Demokraten treffen Popkultur. Christian Wertschulte, Dankeschön.
Ja, gerne.